2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem 5. zum Tor die.
Moin, es ist Mittwoch, der 31. März 2021. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen die Eintracht aus Braunschweig, das am Ostermontag um 20.30 Uhr angepfiffen wird. Ja, die Länderspielpause ist dann endlich vorbei und wir können uns somit endlich wieder auf unseren Fußball konzentrieren, wenn das Spiel denn stattfindet, aber dazu gleich mehr. Ja, dazu habe ich mir heute Thomas eingeladen, der ganz passenderweise auch auf den Nachnamen Löwe hört. Thomas kommt vom Braunschweiger Podcast Gegengerade. Moin Thomas.
Hallo Michael, grüße dich. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Thomas, beim Millern-Ton beginnen wir immer zuerst mit der Vorstellungsrunde. Das heißt daher so immer drei Fragen an den Gast, auch an dich natürlich. Mhm. Wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Eintracht Braunschweig?
Ja, Thomas Löwe, ich bin 51 Jahre alt, wohne mittlerweile seit 21 Jahren bei Oldenburg oder in Oldenburg oder bei Oldenburg. Ich arbeite bei Eventim, also im Ticketing, leite da eine Abteilung. Warum Eintracht Braunschweig? Ich bin im zarten Alter von 6 Jahren nach Braunschweig gezogen, also meine Eltern mit mir, ne? Ich natürlich nicht ganz freiwillig. Und wir haben am Stadion gewohnt, also direkt, wenn man im Ausgang Gunterstraße, also östlich das Stadion verlässt, einmal über die Straße, da war unser Haus. Ich habe Fußball gespielt, seit ich laufen kann. Eintracht ist sozusagen der erste Verein, mit dem ich dann in Berührung gekommen bin und dann halt so direkt. Also ich stand als kleiner Junge schon immer ganz fasziniert am Gartenzaun und habe an Spieltagen so den Geräuschen aus dem Stadion gelauscht. Also ich hatte keine Chance, um es mal so zu sagen.
Okay, deine erste große Liebe, voll rein sozusagen.
Aber so richtig,
durch die,
ja.
Durch die örtliche Nähe bedingt. Ja, ja, ja.
Haben auch auf dem Bolzplatz, wo ich jeden Tag war, also wirklich, außer wenn es ganz, ganz fürchterliches Wetter war, so Sommer wie Winter, und dann die Bundesligaspiele damals nachgespielt und so, also da war nur Eintracht für mich.
Ja, okay, verstehe. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel erinnern, was du im Stadion live erlebt hast?
Ganz schemenhaft, weil das war noch in den 70ern, da muss ich so 8 oder 9 gewesen sein, wo mein Papa mich dann mal mitgenommen hat. Mein Papa selber eigentlich so aus Freundlichkeit mir gegenüber, weil er selber ist Borussia Dortmund-Fan, also BVB-Fan. Gegen welches Team, weiß ich nicht mehr. Ich habe noch so eine ganz schemenhafte Erinnerung, wie ich an der Hand von meinem Papa im Stadion stand. So 1, 2 Spielszenen sogar noch vor Augen. Mhm. Das könnte sogar die Saison mit Paul Breitner gewesen sein. Aber da bin das, wie gesagt, das weiß ich heute nicht mehr genau.
Da hast du echt eine lange Historie. Ja, war dann so auf jeden Fall erste Liga, ne?
Da auf jeden Fall erste Liga. Also so richtig gute Erinnerungen habe ich an ein Spiel gegen HSV. So aus 83 war das etwa. Also da fangen so die richtig bewussten Erinnerungen noch an.
Ja. In deren Meistersaison.
Genau.
Gut, ja, alles klar. Thomas, wir haben ja schon einen Podcast aufgenommen. Ich war zu Gast bei dir im Podcast, Gegengerade. Magst du noch mal ein bisschen was zum Gegengerade-Podcast sagen? Also ich verlinke das hier auch gerne noch mal, wer es nicht mitbekommen hat. Ich hatte eigentlich Thomas angefragt für das Gespräch hier VDS, NDS und da hat er mich quasi gleich Shanghai in seinen Podcast. Da hatten wir schon ja über eine Stunde am Montag gesprochen. Mhm. Ja, erzähl mal ein bisschen was über die Gegengerade. Was machst du da? Wie funktioniert das?
Ja, die Gegengerade gibt es seit Herbst 2019. Ist inspiriert worden durch meinen befreundeten Podcast Eintracht Lebenslang. Die gibt es schon ein Weilchen länger als mich. Das sind so 4 Jungs. Viele Grüße, wenn die das hören, an Tobi, Kevin, Jussi und Martin. Die machen das super toll, sind aber dadurch, dass das so das übliche, sag ich mal, Gesprächsformat ist, halt zwischen 4 Fans, sehr spannend zuzuhören, unheimlich großes Wissen, die ergänzen sich da auch sehr toll, so von den Charakteren und von dem, was die da erzählen. Ist aber eben ein Podcast, der so auch ja, im Regelfall um 1,5 Stunden dauert. Das muss ich mir mal oder oft aufteilen in mehrere Häppchen. Und ich dachte, was mir fehlt, ist sowas in einem kompakten Format, ein Podcast. Und da ich selber so so einen Bezug erstmal zu der Technik habe und irgendwie auch Lust hatte, sowas zu machen, habe ich das einfach mal ausprobiert. Das kam ganz gut an. hat offenbar auch so eine Nische gefüllt. Also das finden viele ganz gut, dass sie sagen, ja, das kann ich mal so nebenbei hören. Im Regelfall, wenn ich nicht gerade mit dir rede, da heute mein Podcast, also ja, als ich den noch ganz allein gemacht habe, immer so roundabout 20 Minuten. Das war immer kurz, kompakt und knackig auf den Punkt gebracht. Das hat sich so nach und nach eben so entwickelt.
Und du hast mich halt nicht gestoppt am Montag.
So. Nee, gab auch keinen Grund dazu, Michael. Wie gesagt, das war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Die Zeit ist auch echt wie im Flug vergangen. Ja. Ist dann so auf die Uhr guckt, dachte ich, hups, ja, das war länger, als ich eigentlich vorhatte.
Oftmals so beim Podcasten auch, vor allem, wenn man so drin ist im Modus und
ganz genau,
interessant ist.
Und ganz so, genau. Ja. Und das mit den Gesprächen, das ist auch relativ neu. Also war es jetzt der zweite. Ich hatte mir halt mal zwischendurch was überlegt, weil das Format hatte sich jetzt so ein bisschen eingeschliffen. Aber ich wollte mal was Neues ausprobieren, auch um das interessanter zu machen. Und damit ist klar, dass ich jetzt zukünftig sowieso diese 20 Minuten auf jeden Fall reißen werde. Ja. Aber ich denke mal, so eine Dreiviertelstunde, das ist dann jetzt so mein neuer Zielhorizont. Ja.
Ich stelle mir das auch anstrengend vor, wenn man alleine komplett im Podcast spricht, also weil man halt keinen Gegenpart hat irgendwie.
Ja, also es bedarf vor allen Dingen, so wie ich es mache, relativ viel Vorbereitung. Ich habe halt gemerkt, also als ich damit anfing, habe ich mir erstmal so eine Struktur überlegt und Stichworte gemacht und habe aber gemerkt, selber vor sich hin zu erzählen, das war überhaupt nichts für mich. Ne, also das fand ich ganz fürchterlich. Also ich habe mich unwohl gefühlt, klang auch irgendwie komisch in meinen Ohren. Und deshalb habe ich angefangen, das jetzt vorher zu skripten. Also das ist jetzt praktisch wirklich so eine, wie soll man da sein, also vorgelesene Nachrichtensendung, wenn du so willst. Das gefällt mir besser. Das bringt es dann auch sehr auf den Punkt. Ich kann es schön strukturieren. Ja. Aber es ist dann natürlich auch eine Menge Arbeit. Und wie gesagt, und ich habe dann schon gemerkt, ich habe jetzt Lust, mal wieder ein bisschen was anderes zu machen. Und da jetzt eben die Gespräche, ja, wo du eben auch dann zu Gast warst.
Okay. Wo du gerade schon Eintracht lebenslang hast.
Lebenslang, Eintracht lebenslang. Lebenslang.
Gesagt hattest, du hattest mir ja gesagt, Mensch, am Montag, du musst unbedingt mal Tim mit Jussi verkontaktieren, was ich nicht wusste oder nicht dran gedacht habe. Das haben die schon im Hintergrund. Da gibt es Gastbeiträge.
Alles klar.
Auf Nerd-Level quasi zum Spiel am Montag. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ja, jeweils ein Gastbeitrag, glaube ich, gegenseitig. Insofern.
Wie peinlich, dann ist mir das durchgerutscht, alles klar. Mhm.
Nee, ja, also mir ist es auch durchgerutscht, weil Tim hat mir das letzte Woche schon gesagt, ich hatte das irgendwie vergessen irgendwie.
So, ja, okay.
Egal. Ja, also die sind verkontaktiert. Um das nochmal abzuschließen, deinen Podcast, ich habe gesehen und auch schon reingehört, weil ich das super interessant finde, du hast letztes Jahr so ein Special-Projekt gestartet.
Ja.
Du hast einfach mal, ja, Thorsten Lieberknecht sprechen lassen, und zwar über mehrere Folgen, über viele Folgen, das ganz aufwendig produziert. Kannst du mal erzählen, worum es da geht, wie das kam, dass du da mit ihm in Kontakt gekommen bist und ja, wie das so für dich war?
Ja, die Idee hatte ich eigentlich schon relativ früh, nachdem ich merkte, dass ich mit der Gegend gerade wirklich regelmäßig was mache. Also dass es nicht mal so ein kurzer Spleen ist, sondern ich schon merkte, ich bin regelmäßig am Ball, veröffentliche regelmäßig meine Folgen. Und ich hatte dann die Idee, eben mit Thorsten zu sprechen, weil mir die Art und Weise des Abgangs von ihm, wir sind ja 2018 aus der zweiten Liga in die dritte Liga sehr überraschend abgestiegen. Das war dann sozusagen seine letzte Saison als Trainer. Er war ja 10 Jahre Trainer, als Rekordtrainer in Braunschweig. Mit ihm sind wir nach 28 Jahren zurück in die Bundesliga aufgestiegen. Er war auch so ein Symbol für mich, so Eintracht wieder auf die Fußballlandkarte in Deutschland gesetzt zu haben, jetzt nicht nur wegen des Bundesliga-Aufstiegs, und war auch oder ist nicht nur für mich immer noch so Herzenstrainer, weil er hat Eintracht voll gelebt. Also ich hätte es auch ehrlich gesagt, da sprechen die Gesetze der Branche dagegen, aber ich wäre auch mit ihm in die dritte Liga gegangen, hätte gesagt, mach einfach weiter, du bringst uns schon wieder in die zweite Liga zurück, weil er es geschafft hat, eine extrem hohe Identifikation wieder mit dem Verein zu erzeugen, der er in den 90er Jahren echt ziemlich rumgeeiert ist halt eben. Ne? Und ich hatte mir das halt überlegt, so eine Spezialserie über seine Zeit eben zu machen. Jetzt kamen zwei Dinge dazu. Das eine war Corona. Und zwar deswegen, weil mir das, weil ich in Kurzarbeit natürlich bin, die Veranstaltungsbranche ist gerade nicht so besonders beschäftigt, mir das die Zeit gab, das Ganze so aufzuziehen, wie ich das schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, aber befürchtete, dass ich das aus Zeitgründen nicht hinbekomme, nämlich eben mit aufwendig produzierten Reportagen, also was ist in den einzelnen Saisons passiert, O-Töne einzubinden, mit Musik unterlegen und anschließend dieses Gespräch mit Thorsten einzubinden. Kontakt zu Thorsten habe ich bekommen über den Gerald Fricke, auch an ihn liebe Grüße. Ein alter Freund von mir, den kenne ich schon seit 40 Jahren, das ist ein guter Freund von Thorsten, der hatte so den Kontakt hergestellt. Und ja, dann bin ich frühmorgens natürlich nach Duisburg aufgebrochen, haben uns da in Ratingen bei Duisburg getroffen, da hat seine Frau so einen Workshop-Raum. Und dann haben wir da mal schlanke 8 Stunden Zeit miteinander verbracht. Also Thorsten kam so vom Mannschaftstraining damals vom MSV Duisburg, als er da noch Trainer war, hatte sich irgendwie 2 Stücke Kuchen reingepfiffen, die seine Frau da für uns bereitgestellt hatte. Und dann haben wir angefangen zu reden. Dann fragte ich ihn so, ja, ich hatte jetzt nicht so genau darüber geredet, wie viel Zeit hättest du denn? Also, solange du Fragen hast, sitze ich hier. Und genau das hat er gemacht und hat wirklich auch also 7 Stunden reines Gespräch, dann mit Pausen, allem drum und dran, ein bisschen länger. Also mit gleichbleibender Energie und Begeisterung und Intensität über seine Zeit geredet. Also das war ein irrsinniges Erlebnis mit ihm. Das hat Riesenspaß gemacht. Und er ist auch also ein super Typ. Also ich kann nur in allerhöchsten Tönen von ihm schwärmen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Weil er hat überhaupt nicht nachgetreten, hat nicht Verantwortung versucht, von sich zu schieben wegen des Abstiegs und Ähnliches und kann einfach sehr fesselnd erzählen. Ich weiß nicht, ob das mal ein bisschen gehört hast. Also es hat Riesenspaß gemacht.
Ja. Werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Ich habe in die Folge 8 reingehört. Ich glaube, 10 gibt es insgesamt, kann das sein?
Es gibt insgesamt 13, wovon 11 einzelne Saisons sind und dann noch so eins über seine Spielerkarriere und Nachspielzeit habe ich das genannt. So Fragen, die nicht saisonbezogen sind.
Genau. Okay. Also ich habe das gemacht, wie du es mir empfohlen hast, mal in die Folge 8 reingehört.
Das ist die Bundesliga-Saison.
Ja. Genau. Ich kann es wirklich nur für jeden echt mal, der da interessiert dran ist, einen Trainer wirklich aus dem Nähkästchen plaudern zu hören, das empfehlen. Es ist super produziert und es ist einfach konservierte Zeitgeschichte für Braunschweig und da macht es auch gar nicht, finde ich, dass man vielleicht nicht Braunschweig-Fan ist, das kann man gut echt mal hören, finde ich. Also wenn man generell an Fußball interessiert ist, ist das echt cool gemacht.
Ja, Dankeschön.
Mhm. Ja, gut, Thomas, dann kommen wir doch mal zum Aktuellen. Heute solltet ihr ein Testspiel beim Berliner AK haben. Das wurde gestern aufgrund von Corona-Verdachtsfällen auf Seite der Berliner abgesagt. Es kam heute die Meldung raus vor wenigen Stunden, dass es bei euch Corona-Fälle gibt. Also einmal beim Trainer Daniel Mayer und 2 Spieler, die nicht genannt werden.
Genau.
Da müssen wir natürlich drüber reden, weil das kann ja natürlich das Spiel am Montag irgendwie so in Gefahr bringen, dass das überhaupt angepfiffen wird. Ne? Weißt du da ein bisschen mehr oder?
Weiß ich leider noch nichts Genaueres, nein. Diese Meldung, die von Vereinsseite gepostet wurde, genau so, wie du es erzählt hast.
Ja, die ist auch relativ kurz, die Pressemitteilung auf der Webseite.
Genau.
Sie sind im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt und da muss man mal gucken. Also ich habe auch momentan das Gefühl, die Einschläge kommen sehr, sehr viel näher.
Man liest es immer öfter.
Was man so gesamtgesellschaftlich gerade mitbekommt, spiegelt sich logischerweise auch im Fußball wieder. Also auch wenn da wirklich gute Maßnahmen und die Saison eigentlich sehr gut läuft, was ich nicht gedacht hätte, kommt das jetzt irgendwie näher bei Karlsruhe da, Spiel abgesagt hier. Mhm. Also ja, mal gucken, was das so ist. Also wir machen einfach das Gespräch und gucken und denken ans einfach, das findet Montag statt. Vielleicht ist da so die Isolierung dieser 3 Menschen so gut, dass dann doch der Rest dann spielen kann.
Ja, also wir hatten schon Corona-Fälle im Team, schon in der Hinrunde. Die Spieler haben damals aber trotzdem stattgefunden. Also die waren dann auch eben entsprechend isoliert worden. Also das scheint sehr gut zu funktionieren in Braunschweig, dass es rechtzeitig erkannt wird und dann eben nur einen sehr begrenzten Personenkreis betrifft. Also wir drücken mal die Daumen.
Okay, ja klar, wir drücken alle die Daumen. Genau, Länderspielpause hatten wir, ihr habt letzte Woche gegen Union getestet, habt sogar 2-1 gewonnen. Hat das dir irgendwelche Anhaltspunkte gebracht oder?
Ja, 2 oder 3 sogar. Also Daniel Mayer hat dann natürlich eher auf Spieler zurückgegriffen, die jetzt wenig Einsatzzeiten bekommen haben. Es war, also Union natürlich auch, ne, aber es waren 2 Sachen bemerkenswert, nämlich Abdullahi hat beide Tore gemacht, hat wohl auch sehr gut gespielt.
Gegen seinen Verein.
Gegen seinen Verein, das ist ja ausgeliehen, ganz genau. Ist so ein bisschen Sorgenkind, eigentlich laut Daniel Mayer unser bester Fußballer, sogar mit Abstand betonter Trainer, mit Abstand der beste Fußballer in Braunschweig. Der war ja schon mal 2 Jahre in Braunschweig oder 2 Jahre in Braunschweig gespielt. Hatte damals schon immer so Verletzungspech und ist jetzt in Braunschweig wieder, immer wieder mit vielen muskulären Problemen, ist nicht so richtig in die Gänge gekommen. Bester Spieler hat er im ersten Pokalspiel gegen Hertha gemacht, da hat 2 Tore gemacht.
Habt ihr 5-4 gewonnen, ne?
Da haben wir 5-4 gewonnen, ne? Sehr vogelwildes Spiel her, genau. Mhm. Und das bemerkenswert, also da drücke ich jetzt mal die Daumen, dass der nochmal an Fahrt aufnimmt, weil das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Fußballer, wenn der in Form ist. Der fehlt uns da auch massiv vorne, weil wir haben schon so ein bisschen Sturmproblem. Mhm. Das zweite ist gutes Spiel von Kobylanski, ein zweites Sorgenkind. Der eigentlich als Kapitän in die Saison ging und jetzt nur noch auf der Bank sitzt, da jetzt auch wenig Einsatzzeiten bekommen hat.
Total guter Spieler, wenn man den letzten 2-3 Jahre gesehen hat und noch so jung und so gut und 10 und Kapitän und hast du nicht gesehen, ne?
Ja, der hat uns ja auch zum Aufstieg geschossen, muss man klar sagen. Also ohne den wären wir nie aufgestiegen. Der hat die meisten Tore gemacht, Torvorlagen gegeben. Und jetzt, auch wenn er reinkommt, eigentlich immer für Schwung in der Offensive sorgt. Aber für 90 Minuten Startelf reicht's oft nicht, weil, ist latent ein guter Spieler, aber das ist immer so ein bisschen tagesabhängig bei ihm. Er ist nicht gerade die fleißige Biene. So ganz am Anfang der Saison behaupte ich auch, dass wir defensiv da schlecht waren, weil er zu wenig mitgearbeitet hat. Also mal gucken, vielleicht kommt er auch wieder.
Ich hätte jetzt gedacht, nur so ganz nebenbei, dass der voll durchstarten würde in der zweiten Liga, dass das für den überhaupt kein Problem wäre.
Ich habe es gehofft, dass er auf jeden Fall öfter trifft, also so oft wie in der dritten Liga wahrscheinlich nicht, aber dass er schon seine Abschlussqualitäten immer wieder unter Beweis stellen kann. Hat er nicht, wobei er natürlich auch so latent an der Offensivschwäche von Braunschweig vielleicht ein bisschen gelitten hat, aber da selber auch nicht unbedingt so viel zu beigetragen hat, um das zu beheben. Gerade wo Meier jetzt so seine Formation gefunden hat, kann ich es nachvollziehen, dass er auf der Bank erstmal sitzt, aber es ist schon einer, den ich so ab der 60., 70. bringen würde, weil das ist schon einer, der nochmal ordentlich für Schwung sorgt, einfach weil er ein hervorragender Fußballer ist und eine super Schusstechnik hat halt eben.
Und auch bei Standards relativ stark
ist. Ne? Super, super Standardschütze, ganz genau, wobei wir damit Groß auch eigentlich einen zweiten haben, der das auch sehr gut kann. Das dritte wollte ich noch anmerken, wir hätten eigentlich 5-1 gewinnen müssen. Wir haben da schon wieder riesen Chancen versemmelt. Also konnte ich gar nicht hingucken, als ich die Zusammenfassung gesehen habe. Ja. Das darf euch leider ein bisschen Hoffnung machen. Das war ziemlich schlimm.
Ja, okay. Ja. Gut, okay. Ja, wir haben ja unter der Woche, also auch am Donnerstag, 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Mhm. Da gab es wenig zu sehen, weil keine Übertragung vorgesehen war. Mhm. Da gibt es so ein bisschen so ein wackeliges Handyvideo, was auf der Webseite veröffentlicht wurde. Aber gut. Lass uns nochmal drüber reden. Wir sind so, wie soll ich sagen, in der Hinrunde so sehr nah beieinander durch die Liga gegangen, also eher weit unten. Wenn wir jetzt mal direkt nur auf die Hinrunde gucken, da habt ihr das mit 14 Punkten auf Platz 17 beendet und wir auf Platz 15 immerhin mit 16 Punkten, weil die Rückrunde ja auch bis tief in den Januar reinging. Deswegen ist das alles ein bisschen verzerrt dieses Jahr.
Ja.
Wir sind sehr, 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 sehr gut aus den Startlöchern gekommen in der Rückrunde, sind auf Platz 1, aber ich finde, und das sieht man jetzt vielleicht bei euch noch gar nicht so, also anhand der sozusagen normalen Tabelle, ihr seid 3 Punkte vom Relegationsplatz, aber ihr seid auf Platz 9 der Rückrunde auch, seid da ausgeglichen, 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen und habt in den letzten 5 Spielen nur ein Gegentor bekommen. Da müssen wir alle St. Pauli-Fans aufhorchen. Woher kommt denn diese neue Stabilität bei euch? Also vor allen Dingen ja in der Abwehr anscheinend.
Sind eigentlich 2 Gründe. Erster Grund ist eine Neuverpflichtung zur Winterpause von 2 Innenverteidigern. Einmal der Brian Behrendt, der kommt aus Bielefeld. Und dann Umar Diakité, der kam aus Portugal, war zuletzt allerdings auch vereinslos. Und vor allem Diakité ist, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also der hat so 1-2 Spiele sich so ein bisschen einfinden müssen und seitdem ist er da hinten, räumt er ab ohne Ende. Ist ein wahnsinnig schneller Spieler. Also die beiden haben der Innenverteidigung nicht nur viel Stabilität gebracht, sondern haben auch dafür gesorgt, dass die eigentlichen Sechser, nämlich Dominik Wydra und unser Kapitän Yannis Nicolaou, die eigentlich so gelernte Sechser sind, die aber in der Innenverteidigung spielen mussten, weil wir da einfach keine anderen vernünftigen Leute hatten zu der Zeit, dass die eben wieder auf die Sechs gerückt sind. Und seitdem herrscht da Stabilität, was auch damit zu tun hat, dass jetzt Daniel Meyer so seine Formation, also auch taktisch gefunden hat, mit dem 4-2-3-1. Er ist eigentlich so ein Verfechter der Dreierkette, hat das auch öfter versucht. Das hat aus meiner Sicht überhaupt nicht funktioniert. Also die Ergebnisse sprechen auch so ein bisschen für sich. Als er dann anfing, auf Viererketten umzustellen, wie gesagt, fehlten ihm da die Leute, fehlten ihm da die Konstanz in den Spielen. Und wie gesagt, seit die beiden Neuen da sind, sich das Ganze da eingespielt hat, ist das Ganze defensiv sehr, sehr stabil geworden.
Ja, das haben wir bei uns auch gesehen im Verlauf der Saison. Dreierkette haben wir auch angefangen in der Liga. Und das ist natürlich, ja, wie soll ich sagen, ein großes Wagnis, weil du da wirklich bestimmte Spielertypen haben musst und Qualität haben musst, um das umzusetzen. Und uns ist es auch nicht gelungen. Und wir haben jetzt auch dieses 4-4-2 mit der Raute, Mittelfeldraute gefunden. Könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht nochmal das ein oder andere Spiel mit Dreierkette versucht, jetzt wo es so gut läuft und wenn man irgendwie dann auch durch ist, da nochmal vielleicht so ein bisschen was ausprobiert, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, genau, du hattest gesagt, die beiden Neuzugänge für die Innenverteidigung, sehr wichtig für euch. Ihr habt noch einen Spieler geholt aus Mainz ausgeliehen, ne, den G.
G.
Hat sich das schon, kam das schon zum Tragen? Also ich erinnere mich daran, der hat ein paar ganz gute Spiele bei Mainz gemacht, war jetzt nie wirklich Stammspieler, aber hat er da auch so ein paar Auftritte gehabt, ne?
Also man hat von vornherein gesehen, dass das ein Spieler ist, den du als Eintracht Braunschweig nur leihen kannst. Ja. Also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Qualität, sehr schnell technisch beschlagen, kann auch gut im 1:1, hat eine gute Schusstechnik, hat sein Potenzial in Braunschweig noch nicht ganz abgerufen. Also da ist noch Luft nach oben. Man sieht aber auf jeden Fall, dass der die Offensive schon belebt hat, aber auf jeden Fall auch noch weiter beleben kann. Hat ein bisschen Abschlussschwäche gerade im Moment. Aber ich glaube, das wird sich widerlegen. Also hat zum Beispiel ein wunderschönes Tor im Derby geschossen. Also der kann auf jeden Fall was und ist eine Bereicherung fürs Team.
Ja. Das ist ja sowieso so ein bisschen, also ganz schön eure Schwäche diese Saison im Offensivbereich, ne?
Ja, absolut. Also in der ersten Saisonhälfte, das gesamte Aufbauspiel war eine Katastrophe. Da war eigentlich meistens kein richtig strukturierter Spielaufbau, also relativ häufig. Die Tore, wenn sie mal fielen, waren dann häufiger schon mal ganz gut rausgespielt. Also man sah, dass Potenzial im Team steckte, das wurde aber viel zu selten abgerufen. Es wurde auch viel auf lange Bälle gesetzt, mit Proschwitz vorne so ein Zielspieler, der das auch sehr, sehr gut macht. Aber
wo man merkt, gekommen, aber euer erfolgreichster Torschütze mit 7 Toren.
Mit 7 Toren, genau. War in der Drittligasaison von Fans schon abgeschrieben. Da muss ich sagen, nicht von mir. Das kann ich auch beweisen durch meinen Podcast, weil ich das immer wieder betont habe, dass der eigentlich unter dem Spielsystem damals gelitten hat. Also der hat einfach vorne keine Bälle bekommen. So, und seit der Zweitligasaison, also wenn wir uns Chancen erspielen, dann kann er da vorne auch was machen mit und erzielt dann eben auch ab und zu mal ein Tor. Das Problem war, dass wir hatten einen riesen Umbruch halt eben im Sommer und man merkte, dass das Team nicht eingespielt war und dass da taktisch auch einiges nicht funktionierte. Also die langen Bälle auf Proschwitz, auch wenn sie mal ankamen, hat er gut gehalten und verarbeitet oder zurückgelegt. Es rückte aber niemand wirklich konsequent nach. Und ganz am Anfang hatte Daniel Meyer das versucht mit Ballbesitz, Fußball. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil man auch merkte, das klappt einfach nicht, einfach mit dem Kader auch nicht. So, und jetzt hat er so langsam die Mischung gefunden, wo auch das Aufbauspiel besser klappt, wo natürlich auch durch die Stabilität, die sie jetzt erreicht haben, nochmal ein anderes Selbstbewusstsein drin ist. Man merkt, okay, jetzt probieren die auch mal was. Also gerade ein Fabio Kaufmann auf der rechten Seite ist da jetzt mittlerweile extrem im Aufdrehen. Also der macht richtig Spaß, der Junge. Okay. Kam aus Würzburg. Und jetzt erspielen wir uns Chancen. Jetzt hapert es im Moment am Abschluss.
Ja. Also, ich meine, das habe ich auch gesehen. Ihr hattet super viele Abgänge, glaube ich, so 13 oder
Ja,
so.
14 glaube ich sogar, ja.
14,
Und 12 neue.
6, 12 neue. Und das ist natürlich normalerweise ja die Stärke von Aufsteigern, dass die zusammenbleiben, so wie sie sind, und diese Euphorie mitnehmen. Dass eigentlich nicht vorgesehen ist, dass das so durchgemischt wird. Und das ist natürlich die große Herausforderung bei euch auch gewesen, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Wie gesagt, dann noch neuer Trainer, also der Aufstiegstrainer Marco Antwerpen musste ja gehen. Also der
Warum musste der
hat
gehen?
keinen neuen, das weiß man nicht so genau.
Ah.
Also es gibt auch unterschiedliche Aussagen, selbst von Peter Vollmann, unserem sportlichen Geschäftsführer, der ihn eigentlich erst halten wollte, sagte, ja, ich empfehle dem Aufsichtsrat, einen Vertrag zu verlängern. Hat dann hinterher gesagt, nee, wollten sie eigentlich nicht. Also das ist alles ein bisschen widersprüchlich.
Also, irgendwas ist da intern irgendwie am Laufen
Also
gewesen, was man nicht nachvollziehen kann, ne?
ja, also die Gerüchte sagen, dass es da, also dass er da auch von Teilen oder wesentlichen Teilen der Mannschaft abgelehnt wurde.
Okay, gut.
Also dass er sich da auch eventuell im Präsidium keine Freunde gemacht hat. Er hat eine sehr direkte Art, ganz, ganz neutral dargestellt. Kann mir vorstellen, dass da nicht jeder mit klarkommt. Aber was da wirklich los war, das wissen wir Fans nicht.
Genau, und Daniel Meyer war früher Trainer in Aue.
Genau, seine letzte Station war Aue. Da ist er dann
Ach,
aus
der,
persönlichen Gründen
ja, ist auch
gegangen.
ganz merkwürdig da irgendwie, glaube
War
ich.
eine sehr merkwürdige Geschichte. Da weiß man auch nicht genau, was los war. Genau,
Und hat
ja.
dann ja quasi ausgesetzt, ne?
Genau.
Okay, ja. Ja, also schon dann doch eine ganz große Aufgabe, also neuer Trainer, ganz viele neue Spieler. Das steckt man nicht unbedingt weg, wenn man als Aufsteiger in die nächste höhere Liga kommt. Also das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor.
Ja, ist es auch. Also ich glaube, es war berechtigt. Ob man den Umbruch so groß hat machen müssen, weiß ich nicht. Aber wenn du den Kader 1:1 und nur punktuell verstärkt hättest, der wäre, glaube ich, nicht zweitligafähig gewesen. Also wir sind mit rasend viel Glück nur aufgestiegen.
Bei Bayern München Amateure Erster geworden
Erster
ist,
werden
seid
reichte der
ihr
dritte Platz zum Direktaufstieg.
genau.
Und
Ja.
da muss man ganz klar sagen, uns kam Corona zu Hilfe, weil wir auf einem sehr absteigenden Ast war, wirklich fürchterlichen Fußball gespielt haben.
Oh, okay.
Und dann Riesenglück hatten,
Dass es diese Pause gab.
in der, erstmal, dass es die Pause gab und dann, dass wir einen übermäßig großen Kader hatten. Den hat der Vollmann nicht
Ja.
geschafft, loszuwerden. Das war nicht sein erklärtes Ziel in der Winterpause. Er wollte den Kader drastisch verkleinern, hat er nicht geschafft. Und das war der Vorteil dann nach der Corona-Pause, weil
Verstehe.
da gab es ja immer englische Wochen und er konnte munter durchrotieren. Und das
Okay.
hat plus die herausragende Form von Martin Kobylanski uns zum Aufstieg gebracht. Wobei auch spieltechnisch muss man sagen, Antwerpen eine gute Idee hatte, die auch wirklich funktioniert hat.
Okay, also Corona-Profiteure, so wie Essen,
Muss man so sagen, ganz klar.
Bringdienste.
Ja,
Ja,
also
okay.
ohne Corona, also ich wäre gerne nicht aufgestiegen, hätte dafür auf Corona verzichtet, das muss ich ganz
Ja,
klar sagen.
Hand drauf, ich auch.
Aber sozusagen das Beste daraus gemacht, ja.
Ja, okay. Wenn wir mal Richtung Montag gucken, Thomas, werdet ihr, fallen Spieler aus? Sind welche verletzt, gesperrt? Gibt es irgendwelche Umbauten bei euch? Wie ist das Gefühl gerade so mal unabhängig von den Meldungen, die wir heute gehört haben?
Es gibt einen Dauerverletzten, das ist der Nico Kiewski, unser Etat-linker Verteidiger, schon seit dem zweiten Spieltag ein Kreuzbandriss. Der wird wohl auch die Saison nicht mehr zurückkommen, was ein tragischer Ausfall ist. Ich war tatsächlich gegen Holstein Kiel, als wo er sich verletzt hat, im Stadion, da hat er eine riesen Partie gemacht. Also der war richtig, richtig angekommen. Also ist schon lange bei Eintracht, aber war immer nicht so ganz unumstritten. Hat er ein bärenstarkes Spiel gemacht. Das ist ein Riesenverlust gewesen. Das haben wir auch bis heute nicht richtig kompensieren können. Also da hat lange Lasse Schlüter gespielt, da spielt jetzt Klaas ordentlich, wenn sie gut spielen. Aber das ist keine ausgewiesene Stärke von uns. Es werden auf jeden Fall fehlen, der jetzt mittlerweile etatmäßige rechte Verteidiger, Danilo Wiebe, der ist gelb gesperrt. Und sehr herber Verlust, Brian Behrendt in der Innenverteidigung auch gelb gesperrt. Also da hat es die Viererkette zu eurem
Zerrissen.
Vorteil zerrissen, ja.
Ja, okay. Ich meine, okay. Ja, ihr habt euch da gerade
Genau.
eingespielt, gehabt. Wie gesagt, wenig Gegen oder nur ein Gegentor in den letzten 5 Spielen.
Genau.
Und das könnte natürlich dann ein Vorteil für uns sein, da auf eine Abwehr zu treffen, die nicht ganz eingespielt ist. Also wir kennen das Problem ja auch. Also unsere ist gerade dabei, sich zu stabilisieren, aber wir kennen ja dieses Problem, eine nicht eingespielte Viererkette zu haben, respektive eine Dreierkette, aber es ist auch schon lange her. Ja, insofern, das könnte unser Vorteil sein. Was denkst du denn auch aufgrund dieser Abwehrkette, die da auseinandergerissen wird, wie ihr, mit welcher Taktik ihr Montag ins Spiel gehen werdet. Man muss dazu sagen, das muss ich nochmal kurz erwähnen, ihr habt noch keinen Auswärtssieg diese Saison geholt.
Ja.
Ihr habt, muss ich gerade mal überlegen, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen, glaube ich. Also, wie gesagt, noch keinen Auswärtssieg auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es großen Änderungsbedarf geben wird für Daniel Mayer. Also was die Taktik angeht. Wie gesagt, die 4-2-3-1, das System hat sich ganz, ganz gut etabliert. Mhm. Er kriegt die Ausfälle auch gut kompensiert. Ich glaube, für den Danilo Wiebe auf der rechten Abwehrseite wird der Benny Kessel spielen. Der war auch lange verletzt, hat sich jetzt so wieder auch rangearbeitet. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter rechter Verteidiger, der doch zu Saisonbeginn war, der auch der stammrechte Verteidiger, der Danilo Wiebes eigentlich ein defensiver Mittelfeldmann, aber macht das dann mittlerweile sehr gut auf der rechten Abwehrseite. Also das kann er gut kompensieren, falls er ihn bringt. Das weiß ich natürlich nicht, was er da jetzt macht. Den Brian Behren kann er ganz gut ersetzen. Da wird er den Yannis Nicolaou auch von der 6 zurückziehen.
Ich schätze, der hat das ja auch schon vorher gespielt.
Ne? Genau, der hat es vorher gespielt, der kann das auch. Das ist auch ein bärenstarker Defensivspezialist, also der ist richtig gut. Mhm. Wie gesagt, das hat den Nachteil, dass nicht eingespielt sein sind aber gute Leute. Für Nicolaou auf der 6, das hat er schon mal gemacht, als Dominik Wydra gelb gesperrt ausgefallen war. Auf der 6 hat er den Groß zurückgezogen, der so auf der 8 oder 10 spielt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Der wird da wahrscheinlich dann auf der 6 auftauchen. Ich tippe mal, dass G dann sozusagen diese Rolle von Groß übernimmt auf der 10. Das hat er auch schon mal gemacht. Wer weiß, vielleicht bringt er aber auch Abdullahi, nachdem er jetzt so gut gespielt hat. Ich glaube aber eher, dass er den auf die Bank setzen wird.
Und wir wissen ja auch immer noch nicht, wer die beiden Spieler sind, die eventuell nicht mit.
So, das ist natürlich die große Unbekannte, absolut.
Ja, genau. Absolut,
das ist die große Unbekannte.
Gut, also ist das wirklich gerade so ein Glaskugelding.
Genau.
Okay.
Also, falls er das macht, G auf die 10 bringt, dann wird er Bär für G auf die linke Seite bringen. Das hat er auch schon mal gemacht. Mhm. Und Bär ist auch ein guter.
Okay, gut. Dann, wir haben es ja Montag schon gemacht, da wird sich nicht viel dran ändern. Zum Ende hin nochmal, Thomas, ein Tipp für Montag. Also wir können es ja auch sagen, also ich hatte 1-0 für uns getippt, hatte mich auf so einen Abnutzungskampf eingestellt für Montag. Und du hattest gesagt, welchen Tipp hattest du gesagt?
Mein Tipp ist 2-1 für Eintracht tatsächlich. Mhm. Also ich glaube und fürchte auch, weil ihr wirklich in der Offensive gut seid, wie jetzt so ein bisschen diese Umbauten in der Abwehr haben. Also für ein Tor seid ihr gut, aber ich glaube, das Team hat das jetzt so genervt, dass die in letzter Zeit so viele Chancen versemmelt haben, da werden die nur sehr intensiv im Training drangegangen sein.
Okay.
Ich glaube, ihr werdet die Leidtragenden sein, also wir machen da zwei Dinger vorne.
Ja, okay, man muss ja auch dazu sagen, also so in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, umso länger man kein Auswärtsspiel gewinnt, umso eher die Wahrscheinlichkeit, dass man mal wieder eins gewinnt. Das ist ja so ein Lieblingsspruch von mir.
Irgendwann reißt jede Serie, ja. Also da, ja. Auch das könnte für uns sprechen, ja.
Ja, also die wird auch reißen bei euch. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass sie am Montag reißen wird.
Schauen wir mal.
Thomas, nochmal jetzt wirklich zum Abschluss nochmal so, gibt es welche aktuellen Themen bei euch im Verein, in der Mannschaft, bei den Fans drumherum, von denen wir hier in Hamburg vielleicht gar nichts mitbekommen haben? Gibt es da irgendwas?
Es gab was, hat sich der Staub jetzt wieder so ein bisschen gelegt. Es gab einen ziemlichen Aufreger. Also es gibt eine Vorgeschichte, die muss man erzählen. Vom Derby waren etwa.
Wer das nicht weiß, das ist gegen Hannover.
Hanoi oder Kackstadt oder Peine-West, genau. saubere Begrifflichkeit, bitte.
Alle dreimal rausgeholt hier. Sehr gut.
Genau, da waren 150 Fans aus der Ultraszene, sind zum Abschlusstraining ins Stadion eingedrungen. Das war abgesperrt, muss man sagen, natürlich aus Corona-Gründen, um die Mannschaft nochmal zu heiß zu machen und zu motivieren. Mhm. Das ist vom Verein selbstverständlich scharf kritisiert worden.
Ja.
Das ist die Vorgeschichte. Es gab dann jetzt vor kurzem oder vor ein paar Wochen ein Flugblatt von der Ultraszene, das in Braunschweig verteilt wurde an die Haushalte, wo in ziemlich ja, schon pumpiger Manier der Verein angegriffen wurde und sozusagen so eine Aufforderung kam, schließt euch uns an, also an die Fans und protestiert mal dagegen, was der Verein da gerade treibt, sei es im Verhältnis mit den Fans, sei es mit der Mannschaft oder was auch immer. Da hat der Verein sehr scharf drauf reagiert öffentlich, also überscharf muss ich mal sagen. Das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Da kam jetzt nochmal ein Flugblatt nach von den Ultras, was so ja ganz leicht versöhnlich im Ton war, so würde ich das mal interpretieren, aber auch schon so ein bisschen so, nö, wir bleiben eigentlich bei unserer Meinung. Okay. Das hat jetzt im Abstiegskampf nicht gerade für geschlossene Fronten gesorgt.
Nee.
Das war unschön, muss ich schon
also,
sagen.
Also, weiß ich nicht, hört sich jetzt für mich auch ein bisschen unreflektiert an, das Ganze. Ich meine, was soll der Verein denn machen? Also, der muss da zusehen, dass die Maßnahmen oder dass die Sachen, die vorgegeben sind, eingehalten werden.
Also das war nur ein Punkt unter vielen. Also da wurde auch, das war vom Zeitpunkt auch sehr, sehr unschlau von den Ultras, weil das war nach dem 2:0 Heimsieg, also dem höchsten Saisonsieg gegen Regensburg. Danach, also zwei Tage später stand eben im Flugblatt, also habt ihr auch die Nase voll von den, so nach den, also
ja, okay,
sinngemäß von den unterirdischen Leistungen der Mannschaft.
Fehlendes Feingefühl.
Feingefühl. Da wurde noch viel mehr kritisiert, also auch wie gesagt auch Umgang mit den Fans und so weiter. Also war nicht nur darauf bezogen, aber eben auch, wie gesagt, es gab eine sehr scharfe Reaktion vom Verein dazu.
Ja, und wenn du sagst, das landet in den Briefkästen, also das heißt in ganz Braunschweig, kommen solche
also zumindest im Innenstadtbereich offenbar. Also ich weiß nicht ganz genau, wo es überall verteilt wurde, aber das hatten mehrere dann auch gepostet und gesagt, das lag bei mir im Briefkasten.
Okay. Vielleicht muss man dem mal sagen, dass es auch Twitter gibt oder so.
Ja, wie auch immer. Es gab wohl trotzdem auch noch zwischen Ultras und Verein weitere Vorgeschichten, die kenne ich nicht. Da bin ich nicht Bestandteil dieser Szene, das weiß ich nicht. Wie gesagt, das hat auf beiden Seiten nicht dafür gesorgt, dass da an einem Strang gezogen wird. Und ich hoffe, der Verein hat jetzt auch nochmal nachträglich die Hand gereicht und gesagt, dann lasst uns doch mal reden halt eben. Das ist jetzt hoffentlich das, was am Ende dabei rauskommt, dass sich die Leute mal wieder zusammensetzen und gucken, dass sie in Eintracht für den Klassenerhalt eben sind.
Ja, vor allem, wenn man doch eigentlich darauf achten sollte, in dieser Zeit, in der wir leben, irgendwie solidarisch zu sein auf allen Ebenen, also Fans, Verein, da bin ich sehr zufrieden mit meinem Verein. Mhm. Thomas, ja, ich sag mal, vielen Dank für heute
Abend. Sehr gerne.
Danke für deine Zeit. Das Spiel ist ja Ostermontag, wir sprechen uns Dienstagabend wieder. Mhm. Und schauen mal, ob es ein 1-0 für St. Pauli oder ein 2-1 für Braunschweig geworden ist.
Oder irgendwas ganz anderes, ja.
Oder was ganz anderes, genau. Also hoffentlich wird es stattfinden, genau. Mhm. Gut, Thomas, schönen Abend, wir hören uns.
Ja, vielen Dank, Michael. Dir auch noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Tschüss. Und den HörerInnen wünsche ich dann ja ein schönes Spiel am Montag, so es dann stattfinden wird. Und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.